direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 485.
SWR 2 Wissen.
Mama hat mir erzählt, dass er eine Demenz hat. Es war vielleicht 2010 oder so, glaube ich. Und dann hat man es halt immer mehr gemerkt. Im Griechenlandurlaub habe ich, glaube ich, das erste Mal gemerkt, dass er halt einfach nicht mehr so gut schwimmen konnte und auch nicht mehr, keine Ahnung, Volleyball, Fußball, irgendwelche anderen Strandsportarten machen konnte. Da habe ich es dann halt so ein bisschen das erste Mal gemerkt.
Ein Park, irgendwo in Deutschland. Lukas hat sich eine halbe Stunde Zeit genommen. Der 16-Jährige will über sein Leben erzählen. Mit seinem Vater, der vor einigen Jahren an einer seltenen Form von Demenz erkrankte.
Wenn ich dann zurückdenke, so vor einem Jahr konnte er wahrscheinlich noch selber irgendeine Flasche öffnen. Das geht jetzt auch nicht mehr. Oder aus einer Flasche auch trinken, das geht jetzt auch nur noch sehr schwer. Und vor 2 Jahren konnte er wahrscheinlich sich noch selber eine Stulle schmieren, das geht jetzt halt auch nicht mehr.
Wenn Minderjährige die Eltern pflegen, zwischen Sorge und Überforderung. Eine Sendung von Ernst Ludwig von Aster und Anja Schrum.
Manchmal, wenn ich von der Schule komme und er von der Tagespflege zurückkommt, dann wird er nach Hause gebracht und setzen wir uns aufs Sofa, will ja immer mit mir reden. Manchmal ist es mir dann zu viel, weil, keine Ahnung, stressiger Schultag oder so. Dann will ich irgendwas in meinem Zimmer machen oder halt irgendwas am Handy spielen oder so. Manchmal kann man sich dann auch mit ihm unterhalten, was dann manchmal ziemlich langweilig ist, weil er halt immer wieder das Gleiche fragt und sich die Antwort halt nie merkt. Das ist dann manchmal nervig einfach. Aber manchmal ist es auch ganz interessant, weil er war ja viel weg, so Afrika und so weiter. Wenn ich Hausaufgaben irgendwie mache oder halt irgendwas am Computer spiele und er ruft mich dann immer, weil er, keine Ahnung, wissen will, wo ich bin, weil er was trinken will, weil er was essen will, weil er auf Klo muss, da würde ich ihn schon gerne mal anschreien, dass es ziemlich nervt. Oder wenn ich einfach schlafen will und er ruft mich, weil er Schwindel hat oder so. Aber eigentlich bleibe ich da immer ruhig.
Anfangs habe ich ihnen natürlich gesagt, Mama hat Aua am Bein, weil der Ronny mit 3 Jahren damit überhaupt noch nichts anfangen konnte.
Mit der Diagnose Multiple Sklerose. Damals vor 25 Jahren.
Genauso wie ich jetzt meinem Enkelkind sage, wenn er im Kinderwagen oder Sportwagen gefahren wird und ich in der gleichen Höhe im Rollstuhl neben ihm fahre, dann sage ich auch, Oma hat Aua am Bein, ja, und kann deshalb nicht laufen.
Ines ist heute 57 Jahre alt und die MS weiter fortgeschritten. Ihre beiden Kinder mussten früh mit der Gehbehinderung der Mutter klarkommen. Sie unterstützen mit Anpacken. Vor allem tagsüber, wenn der Vater arbeiten ging.
Nur, dass ich eben gesagt habe, wenn meine Beine so schwer waren, dass ich das Gefühl hatte, hol mir doch mal das und das. Oder guck doch mal im Kühlschrank und hol mal schon die Butter raus und das zum Armbrot und die Wurstbüchse.
Ronny und seine Schwester Mandy gingen nach der Schule nicht in den Hort wie die anderen Kinder, sondern direkt nach Hause. Denn dort brauchte die Mutter ihre Hilfe.
Ich habe hier gesessen, so war es ja auch wirklich, und habe gesagt, oh ja, guck mal, da in diesem Küchenschrank ist der Mixer. Und dann im Kühlschrank findest du die Eier da, die Margarine da und so. Und da oben findest du das Mehl und die Würze und den Zucker und all sowas. Und das kommt dann alles zusammen rein und so und hier unten. Dass ich dann gesessen habe und Mandy hat den Kuchen gebacken und ich habe im Prinzip nur Anweisungen gegeben, wo was steht und wie viel wo reinzumachen ist und so.
Die Pflichten waren klar verteilt. Ronny bringt den Müll runter und wischt die Fußböden in Küche, Bad und Flur. Seine Schwester backt und hilft beim Kochen. Beide reichten der Mutter Dinge an, hängten die Wäsche auf, legten sie weg. Und sie räumten jeden Tag penibel ihr Kinderzimmer auf. Kein Legostein durfte auf dem Boden liegen bleiben, wegen der Stolpergefahr. Nach draußen ging es nur im Rollstuhl.
Genau, da mussten die Kinder mich schieben und das hat dann oft auch mein damals 14, 15-jähriger Sohn gemacht. Und so sind wir des Öfteren dann in die Kaufhalle gegangen und haben dann Dinge gekauft, wo ich selber auch mal gucken wollte, ach ja, sowas gibt es und das ist ja mal ein Angebot und das könnte man mal wahrnehmen. Große Einkäufe hat natürlich mein Mann gemacht, das ist klar.
Auch wenn die Kinder überall mit anpacken, bestimmte Dinge wollte Ines alleine erledigen. Oder allenfalls ihren Mann um Hilfe bitten.
Ich sag mal, das alleine Waschen und das Anziehen habe ich im Prinzip auch alleine hinbekommen, die ganze Zeit über.
Sie weiß aber auch, ihre Kinder mussten auf so manches verzichten.
Wir sind zum Beispiel nicht jedes Jahr nach Mallorca geflogen oder sonst irgendwo hin uns in den Flieger gesetzt, sondern mein Mann und ich, wir haben es so versucht einzuordnen, dass wir uns einen Dauercampingplatz angeschafft haben und den hat mein Mann auch so entsprechend präpariert, dass ich mit dem Rollstuhl dort gut zurechtkomme, beziehungsweise ja auch teilweise noch ein bisschen laufen kann. Und dass wir dort halt unsere Sommerfrische hatten.
Also wenn ein fünfjähriges Kind einer bettlägerigen Mutter einen Tee ans Bett bringt, dann kann das eine großartige Eigenleistung des Kindes sein, dass ihm das Gefühl gibt, ich kann etwas tun, was Mama hilft und damit bin ich nicht ohnmächtig dieser Situation ausgeliefert.
Sagt Professor Georg Rohmer, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Münster.
Wenn das gleiche fünfjährige Kind beispielsweise bei einer an Diabetes erkrankten Mutter, die alleinerziehend ist, in der stetigen Verantwortung lebt, wenn Mama umkippt, muss ich in ihrer Handtasche nach dem Stück Zucker suchen und ihr Leben retten. Und das habe ich aus Interviews mit fünfjährigen Kindern im O-Ton so entnommen, dann ist eine Dauerüberforderung gegeben, weil diese Verantwortung für ein fünfjähriges Kind nicht altersgemäß ist. Die Belastung eines Kindes fängt zunächst mal bei der Erfahrung an, ein Elternteil ist zerbrechlich und damit auch zerstörbar. Das ist zwar eine Realität, die alle Menschen betrifft, aber zum kindlichen Weltbild, das man jedem Kind wünscht, gehört die Vorstellung, Eltern sind unverwüstlich. Die sollen alles aushalten können, die sollen, wenn ich schwach bin, im Zweifelsfalle stark sein. Und wenn ich tagtäglich vor Augen habe, mein Elternteil ist zerbrechlich, dann muss ich mich schon mal an diesen Sprung im Weltbild gewöhnen und daran anpassen.
Wichtig sei auch zu wissen, dass nicht jede pflegerische Tätigkeit ein Kind oder einen Jugendlichen überfordere, betont Roma. Im Gegenteil, Kinder könnten unglaublich viel aushalten.
Solange ein Kind im Glauben an seine Fähigkeiten sich weiterentwickeln kann, kann es enorm viel tragen, auch wenn es sich um eine Belastung handelt, die wir in unserer Gesellschaft so gar nicht haben wollen für Kinder. Und ein Teil dieser Kinder bricht darunter zusammen. Sie sich alleingelassen fühlen und von Ohnmachtsgefühlen überschwemmt werden.
Also einmal hat er mich nicht erkannt, da war ich dann ziemlich schockiert, sonst erkennt er mich immer. Das war nach den Sommerferien, da saßen wir in einem Café, da hat er mich gefragt, wo ich eigentlich wohne und wie wir uns getroffen haben, keine Ahnung. Da war ich dann ziemlich schockiert und mussten wir halt erstmal ziemlich häufig klar machen, dass ich sein Sohn bin und halt bei ihm wohne.
Lukas Vater ist seit vielen Jahren dement. Dass er ihn und seine Mutter unterstützt, ist für ihn Alltag.
Ich denke, er braucht halt einfach immer mehr Hilfe, auch wenn ich mir gar nicht vorstellen kann, was man sozusagen noch nicht können kann, so, was man noch verlernen kann jetzt. Wenn das Laufen jetzt, also er kann alleine auch nicht mehr wirklich laufen. Man muss ihn immer so ein bisschen am Arm führen, weil er ziemlich abdriftet. Ich will halt so früh wie möglich ausziehen, einfach neue Wohnungen. Naja, ich denke, Mama wird ihn dann einfach in ein Pflegeheim geben. Damit hat sie jetzt auch schon mal ein bisschen geliebäugelt. Aber dann hat sie auch einen Tag später wieder gesagt, dass sie sich gar nicht vorstellen könnte, dann ohne ihn zu frühstücken oder... Der würde halt einfach dann fehlen.
19.05 Uhr.
SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Wir warten auf den Zug, auf den Urlaub, auf die Beförderung, auf verspätete Freunde bei einer Verabredung, auf die Familie zum Mittagessen. Und derzeit warten wir ganz besonders darauf, Freunde wieder umarmen zu können, auf den nächsten Konzertbesuch und auf einen Impfstoff, der das Leben wieder normalisiert, was auch immer das heißen mag. Und wir warten nicht gerne. Wer warten muss, ist wie auf Entzug, meint mein heutiger Gast. Der Autor Timo Reuter hat ein Buch über diese angeblich verlorene Zeit geschrieben. Warten, eine verlernte Kunst. Und darüber sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. Dank der Pandemie sind wir räumlich voneinander getrennt. Sie sitzen bei sich zu Hause, ich in einem Studio in Potsdam, und Sie haben ein bisschen warten müssen, bis wir miteinander verbunden waren. Ist Ihnen das schwer gefallen?
Ich habe ja schon gesagt, dass ich gerne warte. Das stößt öfter auf leichte Irritation. Ich warte auch nicht immer gern, aber heute war alles gut. Ich hatte noch einen leckeren Kaffee und habe hier ein bisschen die Bäume angeschaut vor meinem Fenster.
In welchen Situationen warten Sie nicht gerne?
Also wenn ich im Stress bin oder denke, im Stress zu sein, dann fällt es mir natürlich besonders schwer. Wenn das Warten eine existenziellere Komponente hat, das geht mir zum Glück nicht so oft so, aber ich erinnere mich an einen Krankenhausaufenthalt vor ein paar Jahren mit einer Nasen-OP. Da war das Warten natürlich auch sehr, sehr schwer, endlich wieder geheilt zu sein. Ja.
Wir warten auf den Zug oder den Anruf vom Chef oder auf Freunde. Wir warten 9 Monate auf die Geburt unseres Kindes. Wir warten beim Arzt auf eine Diagnose.
Ich möchte noch mal kurz einen Blick in die Wortgeschichte wagen. Das vielleicht bedeutendste und doch etwas in Vergessenheit geratene Wörterbuch zur deutschen Sprache, das Grimmsche Wörterbuch, da finden wir super interessante und auch erstaunliche Erkenntnisse zum Warten. Was hat Warten früher bedeutet? Das hieß Ausschau halten. Das kennen wir heute noch von der Warte. Es hieß aufpassen. Wir kennen heute noch den Wärter. Es hieß dienen. Wir warten heute manchmal noch Gästen auf. Und das Spannendste fast, finde ich, es hieß auch pflegen. Früher aber, da wartete man auch Menschen. Heute warten wir nur noch Maschinen. Wenn wir diesen Blick in das Wörterbuch wagen, dann könnte man schon davon ausgehen, dass das Warten früher eben positiver war.
Warten lassen war in der Vergangenheit auch Machtdemonstration.
Es ist es bis heute. Wladimir Putin zum Beispiel ist dafür berühmt, dass er andere Staatschefs gerne mal stundenlang warten lässt. Da gibt es eine Geschichte von vor ein paar Jahren, da musste Angela Merkel, ich glaube, 4 Stunden auf Wladimir Putin warten.
Damit hat er seine Macht demonstriert. Heute sind es aber vor allem die Armen, die unter der Warterei leiden. Ist Warten also ein Indikator für soziale Ungleichheit?
Es gibt einen US-Soziologen, Barry Schwartz, der hat in den 1970er Jahren die Wartezeit beim Arzt und in Krankenhäusern untersucht. Mhm. Und er hat 2 Dinge festgestellt in den USA. Also Reiche warten kürzer als Arme, aber noch stärker wiegt eben, dass weiße Menschen kürzer warten als schwarze Menschen.
Fühlen wir uns deshalb auch so schlecht, wenn wir warten müssen, weil wir uns dadurch halt herabgesetzt fühlen?
Also warten zu müssen kann auf jeden Fall bedeuten, dass man sich unterordnet.
Was bewirkt denn das bewusste Warten? Also was geht den Menschen heute verloren mit ihrer Ungeduld, mit der Unfähigkeit zu warten?
Also Ungeduld heißt ja, wir können nicht abwarten. Ich bin selber auch Gärtner. Ich merke das, wenn ich die Pflanzen zu früh rauspflanze, vor den Eisheiligen, dann sterben die. Ja? Das heißt, die Geduld ist für die Pflanzen, also meine Geduld ist sozusagen für meine Pflanzen lebenswichtig. Wer es schafft, beim Warten zu verweilen, das ist ganz schön, da besteht nämlich ein großer Unterschied, weil Warten, wir haben es ja vorhin gesagt, man wartet eigentlich immer auf etwas und man will eigentlich von dort weg, wo man gerade ist. Das kann ein Zeitpunkt sein oder ein Ort sein. Während beim Verweilen kommt man eben gerade dort an, wo man ist. Und erst wenn man eben ankommt, dann kann man auch zum Beispiel bei den kleinen Dingen verweilen und die Schönheit der kleinen Dinge entdecken. Das kann ein Vogelgezwitscher sein oder eine kleine Blume, die irgendwo aus dem Asphalt in der Bushaltestelle wächst. Also überhaupt erst die Umgebung und auch die Mitmenschen mal zu sehen und nicht einfach natürlich in der Hektik, wir haben gerade über die Ungeduld gesprochen, einfach über alles sozusagen auch hinwegzugehen.
Also freuen wir uns, wenn wir mal wieder warten dürfen. Es ist eine Kunst, die unser Leben bereichert, sagt Timo Reuter, der Autor, war heute Abend mein Gast. Vielen Dank, Herr Reuter, für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Immer mehr Leute, den Eindruck hat der Stromsperrer, verlieren den Überblick über ihre Finanzen und der Ernst der Situation werde ihnen oft erst klar, wenn das Fernsehprogramm weg ist. Hören Sie nun eine Reportage von Anja Kemper aus dem Jahr 2018.
Er heißt André Raschke. In Mehrfamilienhäusern wie hier sind die Stromkästen nicht in den Wohnungen, sondern im Treppenhaus oder im Keller. Da kann er an dem Zähler arbeiten, auch wenn der Kunde mit dem Zahlungsrückstand die Tür nicht öffnet.
Gut, als erstes natürlich sind mir die Kunden am liebsten, die ich nicht antreffe. Weil ich dann nicht mit einem Kunden rumdiskutieren muss, wieso, weshalb, warum. Aber wenn ich den Eindruck habe, der Kunde könnte jetzt gleich handgreiflich werden, dann mache ich auf den Absatz kehrt und bin weg.
In rund 300.000 Haushalten pro Jahr wird laut Bundesnetzagentur der Strom abgestellt. Es ist das Ende eines langen Verfahrens. Bis der Strom abgedreht wird, dauert es Monate, werden viele Briefe verschickt und der Rückstand angemahnt. Wieder und wieder. Der Stromsperrer steht vor einem Einfamilienhaus. Links und rechts befinden sich ebenfalls Einfamilienhäuser. Nach solidem Mittelstand sieht es hier aus. In allen sozialen Milieus kommen Stromsperrungen vor, weiß André Raschke.
Prinzipiell ja. Überwiegend natürlich der Teil bei den etwas unteren Schichten, aber wir haben genauso auch die Sperrungen dann halt bei Geschäftsleuten oder halt in Villenvierteln. Deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt hier abläuft. Ich schelle einfach mal und dann werden wir ja sehen, was passiert.
Die Kundin ist eine stattliche Erscheinung.
Was ist jetzt?
Im Hausanzug mit Tigermuster steht sie in der Tür und macht große Augen.
Echt? Das kann ja nicht sein.
Die Frau baut sich im Türrahmen auf.
Ich weiß davon nichts.
Von einer Sperrbenachrichtigung hat sie nichts gehört.
Nee, weiß ich nicht Bescheid.
Gut, Sie möchten mich also nicht an Stromzähler dran lassen?
Nee, ich möchte Sie nicht.
Okay, muss ich natürlich notieren.
Ja. Macht mein Mann halt, ne?
Okay.
Der macht den ganzen Papierkram. Das kriege ich nicht zu Gesicht. Der sagt mir das nicht. Er ist der Chef.
Dann geht es ans Gericht und dann kommen wir mit dem Gerichtsvollzieher.
Ja, das werde ich ihm auch gleich sagen, dass jemand da war. Da bin ich mal gespannt, was er dann macht.
André Raschke schließt das Autofenster. Es regnet.
So, die Dame hatte uns den Zutritt verweigert.
Jeder Vorgang wird protokolliert im elektronischen Planungstool.
Verweigert Zugang zum Stromzähler. So, das reicht eigentlich schon. Dann wissen die im Innendienst Bescheid. Für mich ist dann der Auftrag erledigt als Zutrittsverweigerung. Der Kunde verwehrt mir den Zugang zu dem Stromzähler. Wenn ich jetzt versuchen würde, an den Stromzähler zu kommen, also sprich, ich stelle Fuß in die Tür oder sonst irgendwas, wäre das definitiv Hausfriedensbruch. Und dementsprechend können wir nur auf dem Rechtswege dann erwirken, uns da Zutritt zu verschaffen. Also sprich, dann mit dem Gerichtsvollzieher, der uns dann den Zugang zu dem Stromzähler ermöglicht. Der Gerichtsvollzieher hat da ganz andere Möglichkeiten als wir. Kann die Polizei rufen, die uns dann den Weg auch mit Gewalt freimacht.
Was machen wir jetzt hier?
Eine Zählersperrung wegen 736,91.
Ein Energiekonzern ist kein Sozialverein, sondern ein Wirtschaftsunternehmen. Das weiß auch der Stromsperrer. André Raschke muss jeden Tag die sogenannte Sperrquote erfüllen. Er hat eine Quote von fast 60%. Das heißt, bei fast 60% der täglichen Sperraufträge vollzieht er die Sperrung.
Mein Eindruck ist eigentlich, dass die Leute sich gar nicht bewusst sind, dass sie eigenverantwortlich für ihr Leben sind. Dass der Kunde halt sich selber nicht als schuldig fühlt, weil es immer andere sind, die halt nicht bezahlt haben, die sich nicht drum gekümmert haben.
Man weiß natürlich jetzt nicht, was bei den Leuten, was es da für Schicksalsschläge gibt, wo es dann zu solchen Sachen kommt. Aber ich habe allerdings auch häufig dann Kunden, wo ich dann höre, ja, bei meinen Eltern war das genauso.
Auch wer völlig mittellos ist, kann in Notsituationen dafür sorgen, dass die zuständigen Ämter eine Stromsperrung verhindern, mit einer ausnahmsweisen Zahlung der Rückstandssumme. Doch in einem solchen Fall muss der Betroffene aktiv werden.
Also manchmal ist es auch so, man schellt bei den Kunden, um halt zu sagen, dass man Strom abstellen muss, reagiert aber keiner. Dann hat man gerade den Strom abgeschaltet, dann stehen die auf einmal vor einem und brüllen einen an, warum man den Strom abgeschaltet hätte.
In Kellerräumen kann es gefährlich werden für den Stromsperrer.
Also das Schlimmste, was mir passiert ist, der Kunde stand im Keller und versperrte mir den Weg nach draußen. Hat sich dann so richtig dick aufgebaut gehabt und brüllte mich dann halt an, du kommst ja nicht vorher wieder raus, bevor du nicht den Zähler wieder angeschlossen hast.
Der Kunde steht in der Kellertür. Er hat trainierte Oberarme.
Stimmt das denn mit dem Strom?
Jo, da stimmt was nicht mit. Was dann? Du hast den Auftrag, den Zähler zu sperren.
Warum das denn?
Wegen Zahlungsrückstand.
Nein. Meine Frau ist jetzt nicht da. Das macht alles meine Frau.
Können Sie nicht mehr Fernsehen gucken?
Nö.
Der Mann mit den trainierten Oberarmen gibt Ruhe. Und André Raschke, der Stromsperrer, räumt schnell die Zangen zusammen. Er ist über der Zeit. Die gute Sperrquote zu erreichen, das könnte knapp werden.
Für meine Tätigkeit des Sperrens habe ich laut Auftrag 9 Minuten Zeit. 9 Minuten an den Zähler dran zu kommen, den Zähler zu sperren. Und wenn ich halt das Problem habe, dass ich die Arbeit nicht in diesen 9 Minuten erledigen kann, wird es mit der Zeit schon arg eng. Und alles, was sich bis dahin aufgestaut hat, wird praktisch hinten dran gehangen. Da muss ich dann halt länger machen bis zum Feierabend.
SWR 2 Nachrichten.
Um 15 Uhr. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von 0%. Das hat die Europäische Zentralbank in Frankfurt entschieden. Der Leitzins liegt bereits seit März 2016 bei 0%. Auch bei den Strafzinsen für Banken ändert sich nichts. Banken, die überschüssiges Geld bei der Zentralbank parken, müssen 0,5% Zinsen zahlen. Das Wetter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Zwischen Mosel und Donau ist es zunächst noch wolkig bis stark bewölkt, nördlich und südlich davon recht sonnig. Morgen freundliches Spätsommerwetter bei 20 bis 28 Grad. Die weiteren Aussichten: spätsommerliches Wochenende mit reichlich Sonne, am Samstag bis 29, am Sonntag bis 31 Grad. 15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Schon lange haben viele den Eindruck, die Welt ist lauter und egoistischer, stumpfer und rücksichtsloser geworden. Vielen fehlt einfach der Respekt. So geht es auch Autor Martin Hecht. Er ärgert sich über Hasskommentare, Unwahrheiten und Verleumdungen. Eine immer noch aktuelle Produktion aus dem Jahr 2018.
Ich habe den Eindruck, das öffentliche Klima wird rauer, rücksichtsloser. Ich bin 52. Werde ich nur alt, dünnhäutiger und idealisiere? Früher war alles besser. Was ist da los? Das habe ich 3 gefragt, die dazu eine Meinung haben.
Ich bin Ingrid Strobel, 65 Jahre alt und freie Autorin für Hörfunk, Fernsehen und schreibe Bücher.
Mein Name ist Dieter Frey. Ich bin Professor für Psychologie an der LMU in München, bin emeritiert mit 71 Jahren.
Mein Name ist Anja Meyer, ich bin 51 Jahre alt und Journalistin.
Anja Meyer schreibt für die Taz und hat ein humorvolles Buch über die Sittenverrohung in Berlin veröffentlicht. Lassen Sie mich durch, ich bin Mutter. Der Sozialpsychologe Dieter Frey nähert sich dem Thema von der wissenschaftlichen Warte und Ingrid Strobel hat vor ein paar Jahren ebenfalls ein Buch geschrieben, Titel Respekt, anders miteinander umgehen.
In dem Viertel, in dem ich wohne, ziehen jetzt immer mehr junge Familien zu, die ihrem Aussehen und ihrem Verhalten nach ziemlich gut situiert sind. Das heißt, anders gesagt, das Viertel wird gentrifiziert. Und dazu gehört als Phänomen auch, dass diese Mütter oder Väter mit ihren Kindern auf dem Gehweg Radfahren. Und nicht so, dass man sagt, ja, okay, die Kinder dürfen doch nicht auf der Straße, das ist zu unsicher. Nein, die Herrschaften fahren mitten auf dem Fußgängerweg und rasen in einem unglaublichen Tempo. Und diese Kinder, denke ich mir dann immer, lernen, ich bin das Zentrum der Welt und wenn ich komme, haben alle anderen auszuweichen.
Das sind Leute, die haben Gefühle, die haben kleine Kinder, die haben Liebe, aber nur für sich. Das ist mir ein Rätsel, ich verstehe es nicht.
Fangen wir doch zur Abwechslung mal bei uns selber an. Mir fällt eine Szene nach meiner Abi-Feier ein. Das ist schon ewig her, 1984. Wir hatten etwas zu viel getrunken. Auf dem Heimweg warfen wir aus purem Übermut leere Mülltonnen um, dass es nur so rumpelte. Und eine ältere Dame rief die Polizei an. Später saß ich mit meinem besten Freund auf der Wache. Wir fanden es auch noch witzig, als der Polizist uns das Tonband mit der entsetzten Stimme vorspielte. Sind wir selber nicht auch rücksichtsloser geworden, ruppiger und nicht nur die anderen?
Ja, leider. Ich kann mich erinnern, ich hatte Zeiten, da bin ich immer zu einer Uhrzeit gefahren, in der die Bahnen voll waren. Und ich hatte einen Termin und durfte den auf keinen Fall versäumen. Und da habe ich schon mal gerempelt, um in die Bahn zu kommen. Da schäme ich mich heute noch dafür.
Aber war das nicht schon immer so oder doch nicht? Ich finde auch, da hat sich was geändert. Früher war mehr Anstand und die Welt war nicht so laut, meinte neulich ein alter Mann aus meiner Nachbarschaft, als ich mit ihm gesprochen habe.
In Deutschland war alles sehr leise und höflich und jetzt ist es halt lauter geworden. Und das finde ich an sich nicht so schlimm. Was ich eher bedenklich finde, ist diese Fixierung der Jugendlichen auf ihr Handy und dieses dann gar nichts mehr wahrnehmen, weil dadurch verlieren sie, glaube ich, auch ein Gespür dafür, dass um sie herum auch noch Menschen sind.
Also muss man zunächst auch mal sagen, es ist auch vieles positiv. Wir sind ja nicht alle rücksichtslos. Wir haben gerade auch bei der Jugend durchaus einen hohen Prozentsatz von über 50%, die sehr rücksichtsvoll sich verhält, sehr respektvoll, sehr werteorientiert. Aber wir haben dann doch auch einen hohen Prozentsatz, nehmen wir mal 20-30% an, wo ich schon denke, die Leute sind noch egoistischer geworden, noch individualistischer, was viel auch mit den ökonomischen Bedingungen zu tun hat, wo alles nur nach Konsum, Profit, Materialismus geht. Und da würde ich schon sagen, haben wir uns nicht zum Positiven verändert.
Ja, ich glaube, da verändert sich was. Das hat aber auch viel mit Technik zu tun, also mit Medien, mit Mediennutzung. Gleichzeitig habe ich einen ganz starken Impuls, auch zu sagen, es ändert sich auch wieder zum Guten. Also es gibt eine sehr gute, wie ich finde, Bewegung, die heißt Ich bin hier. Das ist so ein Hashtag, also so ein Themenkomplex, den man markieren kann mit so einem gekreuzten Zeichen. Und die Idee ist, dass man sich ein bisschen beiseite springt, sich vielleicht auch argumentativ hilft und es nicht unbedingt nur darum geht, den anderen sozusagen in die Flucht zu schlagen oder klein zu machen.
Ich glaube, viele Menschen sind sehr überfordert, weil, wie gesagt, es muss alles schneller gehen. Man muss auch ständig beschäftigt sein. Also dieses, ich muss ständig etwas tun, ich muss was kaufen. Da kommt man außer Atem und wenn dann irgendwas ist, was einen gerade reizt, dann wumms, schlägt man vielleicht zu oder sagt was ganz Böses.
Stress auch durch die ganze Digitalisierung. Früher konnte man noch warten, bis der Briefträger nach 3-4 Tagen die Post bringt und konnte ich dann reagieren. Und heute, wenn man nach einer Stunde bei einer E-Mail nicht geantwortet hat, wird schon nachgefragt, ob man krank ist.
Leben wir eigentlich nur noch in unserer eigenen Welt, aber nicht mehr in der anderen? Schotten wir uns so sehr von den anderen ab, dass das Gefühl der Anonymität maximal ist? Nicht nur im Internet, sondern auch unter lebendigen Menschen draußen auf der Straße?
Ich denke schon, dass da eine Abschottung da ist und gleichzeitig sind ständig Anforderungen an sie da, was sie alles haben müssen, tun müssen, wie sie aussehen müssen, wie sie reden müssen, bam, bam, bam. Ich denke, diese Mischung aus sich zumachen und gleichzeitig ständig auf etwas reagieren müssen, das von mir gefordert wird, damit ich in bin, damit ich gut bin, damit ich Freunde habe, damit ich weiß nicht was. Diese Mischung ist vielleicht auch etwas, was einfach einen Menschen überfordert. Ich habe mich während der Arbeit an diesem Buch auch nochmal verändert in meinen Anschauungen, weil ich gemerkt habe, wenn man mit Menschen über Verhalten spricht, das zum Beispiel grob wirkt, dass da oft was dahinter steckt, was man gar nicht weiß. Also, dass ein jemand unfreundlich antwortet oder vielleicht auch rempelt in der Bahn, dass das darauf beruhen kann, dass dieser Mensch gerade eine furchtbare Diagnose erhalten hat oder dass er furchtbare Angst hat, nicht in die Bahn zu kommen. Gerade bei älteren Leuten ist das ja oft der Fall. Und da bin ich inzwischen ein bisschen vorsichtig geworden.
Also dieser Stress bewirkt in der Tat weniger Reflexion, spontanere Handlungen, auch oft eine Übersteuerung, weil man auch belasteter ist, ja. Und damit ist man auch immer durch die erhöhte Belastung auch ungeduldiger, emotionaler, teilweise dann auch irrationaler und wird damit auch egoistischer, weniger empfängerorientiert. Also, dass man die Perspektive des Empfängers einnimmt, sondern sieht nur noch, ich will und muss überleben.
Aber vielleicht wird das Klima ja auch deshalb rauer, weil sich keiner mehr wehrt, weil keiner mehr Halt ruft, wenn Grenzen überschritten werden. Ist das so? Was können wir tun?
Naja, also meine Bitte an die Eltern wäre, dass sie ihre Kinder so erziehen, dass die Kinder nicht denken, sie wären die Herren der Welt und ein kleiner Prinz oder eine Prinzessin, die alles darf und alle anderen müssen ihr zur Verfügung stehen, sondern dass man sie so erzieht, dass sie sich wie Mitmenschen verhalten können. Das wird schon vieles besser machen.
Realität ist, dass die Leute eben wegschauen, sich nicht zuständig fühlen und sagen, warum tut die Polizei nichts oder warum ist die Welt so schlimm geworden. Aber ich glaube, das gehören immer zwei dazu, die rücksichtslos sich verhalten und die anderen, die Beobachter sind und nichts dagegen tun.
Ich reagiere nicht mehr auf jeden Blödsinn aggressiv und beleidigt, sondern ich lasse es einfach sein. Ich nehme es wahr und entweder es ist jemand, der mir wirklich zutiefst unsympathisch ist, dann lasse ich es einfach gut sein. Und wenn es jemand ist, den ich nicht einschätzen kann, dann denke ich mir, vielleicht hat der ein furchtbares Problem und kann jetzt gerade nicht anders. Und das macht mich ruhig und gelassen und ich muss mich nicht mehr so aufregen.
Wenn die Frage sich auf Familien richtet, dann würde ich sagen, auch mal mit Niederlagen rechnen können und damit auch umgehen können. Niederlagen nicht bekämpfen, nicht wegdrücken. Es muss auch drin sein, dass jemand mal verliert. Daran ist nichts Verkehrtes, auch wenn es ein bisschen weh tut.
Es lohnt sich, rücksichtsvoll zu sein, weil es anderen gut tut und damit auch einem selber. Das verändert das Klima. Ja.
Sie hörten Respekt, Benehmen und Rücksicht von Martin Hecht.
SWR 2